Guten Morgen miteinander. In meinem Bücherregal steht ein ganz unscheinbares kleines Bändchen. Es ist die Zusammenfassung einer theologischen Woche, enthält sehr gute Referate. Das Schönste finde ich den Titel »Mit Geist beschenkt«. Also dieser Titel steht allen Referaten und allen Aussagen über den Heiligen Geist voran, »Mit Geist beschenkt«. Der Geist ist ein Geschenk. Wir können über den Heiligen Geist nicht verfügen und ihn für eigene Zwecke gebrauchen. Simon, der Zauberer in Samaria, der wollte das. Der wollte den Geist mit Geld kaufen. Und wir können den Geist nicht nehmen, wie wir die Ware im Regal von Migros und Coop einfach nehmen, sondern der Geist ist geschenkt. Mit Geist beschenkt, das ist Pfingsten. Hören wir doch, was damals an Pfingsten geschah. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer. Diese teilten sich auf jeden von ihnen und ließ sich eine Zunge nieder. Und sie wurden alle erfüllt von Heiligem Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir alle hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, die sind voll süßen Weins. Was ist denn jetzt das Besondere an Pfingsten, an diesem Tag? Ist es das Brausen, das entsteht? Sind es diese Zungen, die wir uns irgendwo gar nicht richtig vorstellen können? Wie Feuer setzen sie sich auf jeden Einzelnen? Ich denke, das Wichtigste ist, dass hier die Jünger die großen Taten Gottes verkündigen. Und zwar so, dass es alle verstehen können. Einige spotteten. Petrus widerspricht dem und sagt, nein, die sind nicht betrunken. Es ist ja erst die dritte, was sagt er da? Es ist erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Alten werden Träume träumen. Gott gießt aus seinen Heiligen Geist über alles Fleisch. Im Alten Testament, da wurde der Geist einzelnen Personen gegeben für eine außerordentliche momentane Tat. Also Gideon wollte sich gegen die Philister rüsten und da steht in der Bibel, und da kam der Geist Gottes auf ihn. Der Geist Gottes wird im Alten Testament auch für ein Amt gegeben, den Priestern und den Königen. Ganz schön beschrieben ist das, als Samuel nach Bethlehem kam und als er David inmitten seiner Brüder salbte, da lesen wir, und der Geist des Herrn kam über David und blieb auf ihm von jenem Tag an. Und nur einen Vers später heißt es, der Geist des Herrn aber wich von Saul. Saul hat seine Zeit jetzt gehabt, sein Königamt geht zu Ende und der Geist weicht von Saul und David beginnt jetzt ein neues Amt und er bekommt den Geist. Jetzt aber, jetzt sollen alle den Geist empfangen, er ist für alle da. Wirklich für alle. Denke an eine Begegnung mit einem Mann, der schon längere Zeit im Glauben steht und der eigentlich nicht richtig wusste, habe ich den Heiligen Geist oder nicht. Er war verunsichert. Vielleicht hat er sich mit Menschen in der Gemeinde verglichen. Vielleicht hat er nicht so viel Gefühl zeigen können, wie andere zeigen. Und er war verunsichert, ob er den Heiligen Geist hat. In Korinth gab es auch so eine Unsicherheit wegen der Geistesgaben. Paulus wollte Klarheit schaffen. Er sagt dort im Prinzip, nicht schon der, der eine besondere Gabe hat oder besondere Erfahrungen gemacht hat, hat den Geist, sondern jeder, der bekennt, dass Christus der Herr ist, der hat den Geist. Denn keiner vermag zu sagen, Herr ist Jesus, es sei denn im Heiligen Geist. Sicher den Namen Jesus können alle Menschen aussprechen. Es sind in lateinischen Ländern, Brasilien, ein üblicher Vorname. Den kann man aussprechen. Man kann auch sagen, Jesus ist ein guter Mensch oder er war ein Vorbild. Aber sagen, dass Jesus der Herr ist und das heißt auch, dass Jesus gestorben, dass er auferstanden ist und dass er zur Rechten Gottes ist, dass er wirklich der Herr ist, das kann man nur im Heiligen Geist. Mit Geist beschenkt. Wir haben den Geist empfangen, als wir gläubig wurden. Und dieser Geist wirkt auch heute noch. Ich möchte 5 Schwerpunkte aus dem Neuen Testament herausgreifen. Der erste, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das wird uns von außen zugesagt, dass wir Kinder Gottes sind. Das wird uns vom Geist zugesagt. Wir hören so viele imperative Befehle, Aufforderungen, was wir tun müssen, und wir hören leider so wenig Zusagen. Wenn diese Imperative falsch verstanden werden, dann führen sie uns plötzlich fast an ein Ende. Wir fragen uns, dann haben wir genug getan? Sind wir bei Gott angesehen? Ist Gott mit uns zufrieden? Deshalb finde ich es wunderbar, dass der Geist unserem Geist sagt, du bist ein Kind Gottes, du gehörst mir. Auch wenn Stürme an unserem Lebenshaus rütteln und wir hin und her geworfen werden und wir fragen, wer sind wir eigentlich, wenn wir nach Identität und Halt suchen, da bezeugt uns der Geist Gottes, du gehörst mir. Dietrich Bonhoeffer hat das auf eindrückliche Art in seinem Gedicht »Wer bin ich?« bezeugt. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungern nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde, in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verrechtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich. O Gott, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der Geist hilft uns beim Beten. Da schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief 8, 26 bis 27, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der jedoch, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Ja, wie gebührt es sich, zu diesem großen Gott zu beten? vor ihn zu treten und mit ihm zu reden. Was ist angemessen? Welche Gebetshaltung sollen wir einnehmen? Sollen wir stehen oder knien, wie es heute noch in der katholischen Kirche gemacht wird? Ich nahm an einer Beerdigung teil in Gosau, in dieser großen katholischen Kirche. Und da ging so ein Ablauf ab und plötzlich spürte ich, dass ich alleine stand. Alle neben mir sind niedergekniet. Es hat mich beeindruckt, wie Menschen knien vor Gott. Welche Haltung sollen wir einnehmen? Hände erheben, liegen oder sitzen? Sollen wir laut oder leise beten, fordernd oder bittend? Sollen wir wenig Worte machen oder viele, kurz oder lang beten? Wie gebührt es sich, mit Gott zu reden? Und wir wissen nicht, was wir beten sollen. Es gibt auch Situationen in unserem Leben, da wissen wir wirklich nicht, was wir beten sollen. Sollen wir jetzt für etwas beten oder gegen etwas? Denke zurück, Regula sitzt in unserem Hauskreis in Gosau. In einer Woche hat sie den Geburtstermin für ihr erstes Kind. Aber am anderen Morgen, da kriege ich schon das Telefon, Regula ist im Spital. Sie hat viel Blut verloren. Die Nabelschnur ist gerissen. Sie hat viel Blut verloren. Der Michael wurde von der Blutzufuhr abgeschnitten. Sein Gehirn wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Er kommt zur Welt. Aber wir alle wissen jetzt nicht, was wir beten sollen. Sollen wir für Genesung beten? Oder sollen wir dafür beten, dass er jetzt heimgehen darf, dass Gott ihn heimholt? Ich kann mich noch gut an diese Beerdigung erinnern. Ich war damals in der Kirche Oberbüren im Aufbahrungsraum. Da lag der kleine Michael schön aufgebahrt mit einer Mütze, daneben sein kleiner weißer Sarg. Aber unten lag auch noch ein Sarg. Da habe ich hineingeschaut, da lag ein alter Mann drin. Wie sollen wir beten in dieser Situation? Wofür sollen wir beten? Der Geist tritt für uns ein und er bringt es so zu Gott, dass er es hört und dass er es weiß, wie wir es meinen. Der Geist gibt uns Gaben, unterschiedliche. Im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 12 und im Korintherbrief Kapitel 12, da sind viele Gaben, nicht alle, aber viele Gaben aufgezählt. In den 90er Jahren, denke ich, war der Gabentest hoch im Kurs. Wir haben den in Thun auch durchgeführt. Gabentest, Ankreuzen und so weiter und so fort. Und da erinnere ich mich an einen Teilnehmer, der kam zu mir und sagt, hey, es kann nicht stimmen, da komme ich nicht vor, ich finde mich da überhaupt nicht. Enttäuschung gab es auch in Korinth. Und Paulus nimmt sich diesen Menschen an. Er sagt, es sind verschiedene Gaben, aber alle diese Gaben sind vom Heiligen Geist. Es ist ein Geist. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Finde ich so schön gesagt. Gott, der Geist, gibt uns Gaben. Unterschiedliche, aber er teilt jedem so zu, wie er es will. Da können wir ruhig werden. Da können wir die Gaben annehmen und wir können auch uns selbst annehmen. Gott hat es so gewollt und Gott hat mir diese Gaben gegeben. Da braucht es kein Vergleichen mit anderen Menschen. Da braucht es keine Minderwertigkeitsgefühle. Da dürfen wir einfach danken und froh werden, dass der Geist uns Gaben gibt, so wie es Gott für recht hält. Der Heilige Geist führt. Paulus natürlich wollte nach der ersten Missionsreise zu einer zweiten Missionsreise aufbrechen. Er sagte, komm, wir besuchen doch die Brüder, denen wir das Wort verkündigt haben, und wir wollen sehen, wie es um diese Brüder steht. Dann ist alles anders herausgekommen, als sich Paulus vorgenommen hat. Sie sind bis nach Lystra gekommen, dort haben sie den Timotheus mitgenommen und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, 6 bis 7. Sie zogen weiter durch Phrygien und das galatische Land, da es ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Kurz vor Mysien versuchten sie nach Bithynien weiterzuziehen, doch der Heilige Geist Jesu, der Geist Jesu ließ es nicht zu. Vom Heiligen Geist wurde ihnen der Weg verwehrt, der Heilige Geist ließ es nicht zu. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn einfach der Heilige Geist es nicht zulässt oder uns verwehrt, waren es äußere Umstände, Krankheit, politische Wirren, Naturkatastrophen, oder hatten sie einfach die innere Freiheit nicht, diesen Weg zu gehen? Es gibt ja Wege, die uns offen stehen, wozu wir aber dann manchmal die innere Freiheit nicht haben, diesen Weg einzuschlagen. Mir geht das manchmal schon bei einer Wanderung so. Das Wetter stimmt, kein Termin, aber die innere Freiheit fehlt. Irgendwo habe ich diesen Zug nicht jetzt loszumarschieren. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir die innere Freiheit nicht haben. Das nicht näher beschrieben. Es steht einfach, und das verwundert mich, es steht nicht da, der Geist zeigte ihnen den Weg, sondern zweimal steht eigentlich da, der Geist ließ es nicht zu und der Geist versperrte den Weg. Das ist nicht einfach zu akzeptieren. Man hat eine Vorstellung, da will man hin, das will man tun, und dann wird das versperrt. War 15 Jahre so, gegen Ende meiner 15 Jahre in Thun, da wurde der Prediger in Bern pensioniert und wir hatten gute Beziehung und der Prediger in Bern dachte, ich könnte sein Nachfolger werden. Also hat er das mal der Gemeinde vorgeschlagen, wurde eingeladen nach Bern zu diesem Gespräch. Und ich kriegte eine Absage. Ich hatte den Eindruck, schon vor meinem Gespräch ist bereits entschieden worden, wer der Nachfolger sein soll. Aber dann öffnete sich eine andere Tür. In meinem Lebenslauf, jetzt habe ich einen Lebenslauf geschrieben, kürzlich im Januar. Da habe ich geschrieben, in Gosa, St. Gallen, einer jungen Gemeinde, die kurz zuvor gegründet worden war, verbrachten wir 12 Jahre. Hier konnte ich meine Gaben wohl am besten entfalten, da ich ohne Außenstationen mich ganz auf die Verkündigung und die biblische Lehre konzentrieren konnte. Und so ähnlich ging es auch dem Paulus und seinen Begleiter. Es öffnete sich für sie eine andere Tür. Sie kamen nach Troas und da hatte der Paulus diese Erscheinung von dem Mann, der zu ihnen sprach aus Mazedonien: Komm herüber und hilf uns. Und so kam das Evangelium nach Europa. Du führst uns so wunderbare Wege. Eigentlich verstehen wir nicht, warum. Herr, wir denken, doch du willst uns lenken in die Zukunft, die nur dir gehört. Denn du bist Herr und du regierst und dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden alle Zeit. Ich komme zum letzten der 5 Punkte. Der Geist verherrlicht Jesus. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Er wird mich groß machen. Der Geist steht im Dienst von Jesus. Ich sage es noch einmal, der Geist steht im Dienst von Jesus. Er geht nicht über das hinaus, was wir in Jesus haben. Und er verkündigt nicht etwas Neues und Zusätzliches, was uns nicht schon Jesus gesagt hätte. Es gibt kein Jesus Plus. Das wird ja so in den letzten Jahren immer wieder angewendet. 55 plus und 60 plus und es gibt kein Jesus Plus. Das gibt es nicht. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Der Geist zeigt uns, wer Jesus wirklich ist und macht ihn groß. Der bekannte englische Prediger Spurgeon hat gesagt: Wenn wir erkennen wollen, in welcher Verbindung das Werk des Geistes mit dem Werk Christi steht, müssen wir daran denken, dass es die Aufgabe des Geistes ist, von dem Herrn zu zeugen. Er, der Geist, kommt zu den Menschen, damit die Menschen zu dem Herrn Jesus kommen. Glaub nicht, dass der Geist Gottes gekommen ist, um ein neues Evangelium oder etwas, was nicht in der Schrift geschrieben steht, zu verkündigen. Ja, wir sind mit Geist beschenkt. Dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dieser Geist tritt ein bei unserem Beten. Dieser Geist gibt uns die Gaben, die wir haben und nötig haben für die Gemeinde. Dieser Geist führt uns in unserem Leben und dieser Geist verherrlicht Jesus Christus. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen: Ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Amen.